Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch.
Hallo und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast zur Reihe Präsidiumsgespräch. Wir beschäftigen uns heute mit der Brailleschrift, die ist zum Anfassen, aber wir wollen sie heute in unserem Podcast hörbar machen. Und der Anlass, warum wir das tun, ist, dass die Brailleschrift 2025 200 Jahre alt wird. Ich bin Rainer Delgado, der Sozialreferent beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, und ich bin unter anderem zuständig für Brailleschrift. Ich spreche heute mit zwei Präsidiumsmitgliedern. Das ist einmal Andrea Kartemann.
Hallo Rainer, ich bin im DBSV-Präsidium und bin ansonsten Leiterin der Deutschen Blindenbibliothek an der Blister in Marburg und bin, das ist für diese Ausgabe ganz sicher auch von Bedeutung, im Medibus-Vorstand stellvertretende Vorsitzende von Medibus, Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen, der Zusammenschluss der deutschsprachigen Medienproduzenten und Bibliotheken.
Also auch Hörbüchereien zum Beispiel, die ja von vielen sicher genutzt werden. Ja, und dann haben wir den Peter Brass.
Ja, hallo. Der Peter Brass aus Marburg, viele Jahre Lehrer an vor allen Dingen der Johann-August-Zeune-Schule in Berlin, begeisterter Brailleser, ja, mit Brail sozialisiert und jetzt beschäftige ich mich neben meiner Tätigkeit im DBSV-Präsidium auch in einer Arbeitsgruppe der Europäischen Blindenunion zum Thema Brail. Und so gibt es genügend Ansatzpunkte, um sich mit diesem Thema heute hier auch zu befassen.
Ja, und wir sind alle drei blind und enthusiastische Nutzer bzw. Nutzerinnen der Brailleschrift, würde ich mal sagen. Ja, und die Brailleschrift ist jetzt fast 200 Jahre alt. Vielleicht, Peter, kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie ist die Brailleschrift eigentlich entstanden?
Ja, ein Glücksgriff für uns blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen. Ein Franzose, Louis Braille, 1809 geboren. Und der hat während seiner Laufbahn an der Pariser Blindenschule die Brailleschrift entwickelt. Erstaunlich muss man sagen, dass er, also man sagt, das Jahr 1825 wäre so das Geburtsjahr der Brailleschrift gewesen. Also da war er ja dann wirklich ein ganz junger Mensch. Er hat das wohl auf der Vorlage einer ja, taktilen Schrift, die ein französischer Offizier entwickeln wollte zur Kommunikation im Dunkeln. Aber das hat er festgestellt, das war nicht so das Gelbe vom Ei. Hat er sich selber sehr viele Gedanken gemacht und dann diese Sechs-Punkt-Schrift entwickelt, auf der heute die Braille-Systeme, die wir alle haben, basieren. Es hat zwar lange gedauert, bis die Braille-Schrift akzeptiert wurde, weil vor allen Dingen kurz nach ihrer Erfindung die sehenden Lehrer gar nicht damit einverstanden waren, weil sie halt sagten, ja, damit können wir nichts anfangen, das ist dann so eine Geheimschrift. Aber sie hat sich dann schlussendlich doch durchgesetzt, denn diese Schrift ist einfach fantastisch. Und wir können auch heute, brauchen sie auch heute immer noch, obwohl wir ja viele andere Möglichkeiten haben, auf akustischer Basis zu arbeiten. Aber für die Bildung ist die Brailleschrift sicherlich was ganz besonders Wichtiges. Und ich merke auch zum Beispiel immer wieder, wenn ich Mails lese, ob da jemand wirklich als Blinder Brailleschrift gelernt hat und sie auch immer noch nutzt. Man sieht es eben an der Rechtschreibung beispielsweise. Also, und ich weiß es für mich selber, wenn ich Vorträge halte oder bei einer Tagung oder bei einer Konferenz oder irgendwo Notizen brauche, die habe ich immer in Brailleschrift unter den Fingern.
Ja, jetzt gibt es ja damals oder gab es damals vor allem von den Lehrkräften propagiert, bereitgestellt und zur Nutzung empfohlen, die tastbaren Schwarzschriftbuchstaben, also zum Beispiel die Stachelschrift, die mit so stacheligen Typen ins Papier gedrückt wurde. Da musste sich Braille ja mit seiner Sechs-Punkte-Schrift gegen durchsetzen, beziehungsweise dann auch seine Nachfahren. Heute haben wir auch wieder Profilschrift, also im öffentlichen Raum. Wir haben synthetische Sprachausgaben für unsere Computer und Handys. Wir haben Hörbücher. Wofür braucht man denn heute eigentlich noch Brailleschrift, wo es doch so viele Alternativen gibt?
Im Prinzip ist es so, dass Brailleschrift natürlich insbesondere im Arbeitsalltag überhaupt nicht wegzudenken ist, weil man korrigiert einfach, wenn man die Brailleschrift gut kann, viel feingliedriger. Also wenn ich zum Beispiel ein Komma korrigieren möchte in einem Satz oder aber einen Rechtschreibfehler finden möchte, dann kann ich ihn zwar mit der Sprachausgabe hören, aber letztlich kann man ihn dann noch mal exakter und akkurater, würde man wohl denken, in Braille sehen. Und dann ist Braille natürlich auch im Alltag einfach ganz präsent. Wir haben es natürlich auf sämtlichen Medikamentenverpackungen und da ist es ja insofern hilfreich, weil man hat dann eben, weiß ich, wenn man die Tablette unterwegs nimmt, eben doch schneller mal auf die Brailleverpackung geschaut, um zu sehen, was dort draufsteht oder die Salbe nicht verwechseln will, entsprechend nochmal geguckt, was ist denn da drauf und man hat eben so wirklich die Möglichkeit, klar zu unterscheiden, was man hat. Man hat Braille natürlich ansonsten auf taktilen Plänen, auf Beschilderungen, inzwischen auch schon zum Teil auf manchen, aber das sind natürlich nur einzelne, aber das ist ja durchaus auch nett auf irgendwelchen Süßigkeitenverpackungen oder Teeverpackungen. Es wird auch immer wieder mal in Museen eingesetzt, um bestimmte Dinge zugänglich zu machen. Und man hat ja auch inzwischen, das ist ja klar erwiesen, auch durch eine vor einigen Jahren abgeschlossene Studie zur Zukunft der Brailleschrift, die sogenannte Zubra-Studie. Also in dem Moment, wo ich etwas lese, bleibt es mir natürlich auch länger im Gedächtnis. Also man kann das dann schon auch hörend aufnehmen und muss das ja auch, weil man hat unendliche Textmengen. Da könnte man nur mit der Brailleschrift alleine wahrscheinlich überhaupt nicht zurechtkommen. Das ist mit Sicherheit, glaube ich, richtig. Aber letztlich ist es eben tatsächlich so, Dinge, die man liest in Braille mit den Fingern, die bleiben inhaltlich länger im Gedächtnis, beziehungsweise werden vor allem auch schneller erschlossen. So ist dann letztlich die Logik, also schneller im Sinne von, man kann dann diese komplexen Sachverhalte eher verstehen.
Ja, ein interessanter Aspekt wäre vielleicht noch das Schreiben. Also man sagt ja immer, wer blind ist und Brailleschrift nicht nutzt, der ist quasi Analphabet oder Analphabetin, kann nicht lesen und schreiben. Wie schreibt ihr denn Brailleschrift heute noch?
Na, interessanterweise hat zum Beispiel gerade die Smartphone-Entwicklung einen Boom was das Schreiben der Brailleschrift angeht, geschaffen. Denn es gibt ja auf die Möglichkeit, die Braille Screen Input, wie das so schön heißt, also den Braille-Eingabe auf dem Touchscreen der Telefone zu schreiben. Und das ist eine sehr viel schnellere Möglichkeit beispielsweise als eben die Tastatur, die normalerweise eben erscheint, wo man eben die Buchstaben suchen muss, wenn man sie nicht sieht. Und deswegen ist das eine Möglichkeit, die sehr gerne genutzt wird und verstärkt genutzt wird. Natürlich Punktschriftmaschinen gibt es auch immer noch, aber die werden sicherlich weniger benutzt, aber man kann ja auch am Computer, gibt es ja oft die Möglichkeit, die Tastatur so umzuschalten, dass man mit den Tasten der Grundstellungsreihe Brailleschrift schreiben kann. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, die auch genutzt werden. Ich denke, vor allen Dingen werden Schüler oder auch Studierende oder Auszubildende im Bereich der Naturwissenschaften, Mathematik ganz gerne auch die Brailleingabe nutzen.
Ja, was ich natürlich noch ganz wichtig finde, ist die Schreibtafel. Also so eine Schablone mit Stichel, wo man die Punkte einzeln ins Papier drückt. Und das ist eben sehr handlich. Gibt es auch in ganz verschiedenen Formaten, also von A4 bis zu nur mit 3 Zeilen und 15 Zeichen pro Zeile oder so. Und das kann man eben immer dabei haben, um sich jederzeit irgendwie was aufzuschreiben.
Das
Und
ist unsere Alternative zu Notizblock und Stift.
genau. Und ich habe jetzt hier gerade während dem Gespräch meine Braillezeile vor mir liegen und man kann natürlich auch also bei vielen Braillezeilen da selber schreiben und sich Dateien erstellen und die dann lesen. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, es gibt Bücher und Zeitschriften in Braillezeschrift.
Gibt es ganz verschiedene, ja. Es gibt ja auch verschiedene Schriftarten in Braille. Also am gängigsten sind natürlich die Vollschrift, die Kurzschrift und die Basisschrift, also die Kurzschrift, die eben sämtliche Dinge abkürzen kann und die Vollschrift, wo dann eben nur bestimmte Zeichen gekürzt werden, wie IE und EI und SCH und so weiter. Dann gibt es ja auch noch die sogenannte Basisschrift, wo dann eben alles ausgeschrieben wird, also eben auch die genannten Zeichen. Und wir haben Zeitschriften, die sind dann Also in vielen Fällen werden sie inzwischen ja auch in der sogenannten Kurzschrift und in der Vollschrift produziert, weil inzwischen lernt ja auch gar nicht mehr unbedingt jeder Mensch die Kurzschrift. Aber im Prinzip gibt es auch eine sogenannte, um das auch zu den Schriftarten noch zu vervollständigen, eine Strickschrift und eine Mathematikschrift und eine Schachschrift. Also Brailleschrift ist schon ein insofern faszinierendes Werkzeug, weil man einfach gar nicht glaubt, was man damit alles so tun kann. Und zur Strickschrift zum Beispiel gibt es auch eine Zeitschrift, die das DZB Lesen ja verlegt und die bei den Strickfreunden sich durchaus großer Beliebtheit erfreut, wenn ich das richtig sehe. Und es gibt natürlich genauso die Strickfreundinnen. Das soll hier natürlich nicht ausgeschlossen werden. Ansonsten gibt es verschiedene Zeitschriften. Es gibt welche, die man eher ja, für die Büroarbeit zum Informieren darüber also verwenden kann. Es gibt nach wie vor durchaus vereinzelt auch die klassischen Frauenzeitschriften in Braille, aber dann gibt es eben auch sowas wie Reader's Digest und ähnliche Dinge mehr. Also da gibt es eigentlich eine breite Palette mehr, die man da so nennen kann. Computerzeitschriften gibt es die ein oder andere. Also es ist da schon durchaus ein Angebot da, was man immer wieder auch nutzen kann. Und vor allem haben ja so Zeitschriften dann auch den Vorteil, wenn man mal kürzere Artikel lesen möchte, kommt man da eben auch auf seine Kosten. Zu Büchern lässt sich generell wahrscheinlich sagen, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin noch, früher brauchte man immer sehr lange, um ein Buch in Blindenschrift umzusetzen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Braille produzierenden Einrichtungen zum Teil ein Jahr für ein Buch gebraucht haben, weil die technischen Voraussetzungen einfach noch völlig andere waren als heute. Heute schaffen wir das zum Teil in 2 Wochen Bücher umzusetzen und schaffen das auch durchaus in einer Qualität, die sich sehen lassen kann. Und das macht es natürlich einfacher, weil man letztlich auch den lesenden Menschen aktuelle Dinge zur Verfügung stellen kann. Also Sachen, die einfach auch in den Medien besprochen werden, die gerade in der Diskussion sind und die auf den Bestsellerlisten stehen. Also all diese Dinge lassen sich inzwischen natürlich auch in Braille anbieten, lassen sich auch in Braille lesen. Und ist ja Braille durchaus auch ein bisschen platzaufwendiger so als Papierausdruck. Und man kann natürlich dann die Bücher auch eben als Braille-Datei haben wollen. Und da wären wir dann schon bei einem ganz spannenden Punkt. Im nächsten Jahr wird die Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen, also Medibus, habe ich am Anfang schon mal genannt, den Braille-Download in sämtlichen Bibliotheken, die das können, zur Verfügung stellen. Das werden zunächst mal nur die Deutsche Blindenbibliothek in Marburg sein und das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen in Leipzig. Bei uns wird man also dann über das Internet sich seine Braille-Dateien herunterladen können und wird die komfortabel auf der Braille-Zeile lesen können. Ist vielleicht für den einen oder die andere ein insofern interessantes Leseangebot, als dass man es das einfach mobiler nutzen kann. Weil eben wurde das Smartphone ja schon angesprochen und auch diese Dateien lassen sich dann natürlich komfortabel auf ein Smartphone laden und die kann man dann natürlich auch am Smartphone mit seiner Braillezeile nutzen wollen. Und so kann man dann auch unterwegs, wenn man das möchte, Braille lesen.
In dem Zusammenhang sollte man vielleicht erwähnen, dass auch Bestrebungen im Gange sind, jetzt schon seit einer Weile auf internationaler Ebene, ja, Voraussetzungen zu schaffen, dass die unterschiedlichen Braille-Dateien aus den unterschiedlichen nationalen Braille-Bibliotheken verfügbar sind für alle, dass also, dass es Standards gibt, wie man die Braille-Schrift darstellt, damit das Lesen eben überhaupt damit ich mir auch eine Braille-Datei aus, was weiß ich, aus Kanada beispielsweise besorgen kann, die ich hier auch lesen kann. Da ist man auf einem guten Weg. Das wird, glaube ich, die Nutzbarkeit und den Sinn der Brailleschrift nochmal vermehren.
Ja, und ich glaube, so ein gewisses Problem ist bei der elektronischen Brailleschrift, die man auf der Braillezeile nutzt, die Orientierung in den Dokumenten.
Ja.
Und da ist eben auch ja einiges in der Entwicklung, dass man eben zur nächsten Seite springen kann oder zum nächsten Kapitel oder wie auch immer, dass man sich eben in so einem Dokument, wo man ja auf der Zeile immer nur eine Zeile, beziehungsweise nur 40 Zeichen oder je nachdem, welche Braillezeile man so hat, lesen kann, dass man sich da eben auch besser orientieren kann, wie man das eben aus ja, Internetseiten, Word-Dokumenten oder PDF-Dateien am Computer auch kennt. Und ja, ich freue mich darauf. Also ein Schmöker in Braillschrift kann ja locker auch mal 4 Punktschriftbände oder mehr haben. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich die natürlich nicht unbedingt alle mitnehmen. Und das macht Breitschrift dann eben auch mobiler und flexibler. Wobei ich selber auch sagen muss, ich sitze auch sehr gern auf dem Sofa mit einer richtigen Breitzeitschrift oder Breibuch. Ich glaube, das wird auch nie ganz verschwinden, dass man Brei auf Papier gedruckt haben wird.
Immer, das ist eine tolle Sache, das Erleben eines richtigen Buchgefühls.
Vielleicht sollte man in dem Zusammenhang aber erzählen, dass es durchaus ja auch in dem elektronischen Bereich, was Braillezeilen angeht, interessante Entwicklungen gibt, gerade in dem Bereich der Braille-Displays. Also da gibt es ja auch schon das ein oder andere vergleichsweise preislich erschwinglich. Wie das dann jeder subjektiv nutzen kann und möchte, ist ja eine andere Frage. Aber es gibt zum Beispiel diesen Knut-Reader, der ja auch so eine Art größeres Braille-Display ist, vorwiegend zum Lesen geeignet. Und letztlich kann man auf dem Weg natürlich auch mindestens zu Hause, ist dann die Frage, wie portabel was unterwegs ist, ist eher schwierig, ne? Der ist dafür wahrscheinlich zu schwer und ein bisschen zu umständlich. Aber zu Hause kann man damit ja durchaus auch Braille lesen wollen. Und es gibt natürlich inzwischen auch mindestens zwei durchaus akzeptable Braille-Displays, die grafikfähig sind, also wo man eben Braille-Grafiken sich elektronisch angucken kann, die dann auch zumindest für eine Arbeitsplatzausstattung durchaus attraktiv sein können. Also da wird man die nächsten Jahre auch intensiver verfolgen müssen. Also das, worauf wir eigentlich, ihr ergänzt mich, wenn ich es jetzt irgendwie übertreibe, aber worauf man eigentlich Jahrzehnte gewartet hat, das kommt jetzt gefühlt so langsam in die Gänge.
Denn gerade im Bildungsbereich wird das wichtig werden.
Ja, den Kanut und von Orbit gibt es ja auch so ein mehrzeiliges Display. Die haben also mehrere Zeilen und so circa 40 Zeichen lang, sodass man wirklich so ein bisschen das Gefühl einer ganzen Buchseite hat oder wie so ein E-Book-Reader. Und ich finde sie gar nicht so schwer. Also man kann die schon im Koffer oder im Rucksack mit dabei haben, wenn man unterwegs ist. Und ja, und das wird eben auch das Lesegefühl auf dem elektronischen Gerät bestimmt ändern, wie Andrea auch sagt.
Ja, man kann jetzt zumindest sagen, dass wir schon erste Nutzendenstimmen kennen, die das durchaus positiv finden. Soweit kann man es sagen.
Ja, jetzt Andrea, du hast ja schon gesagt, es gibt Zeitschriften, Bücher in verschiedenen Formaten. Und die gibt es ja eben bei den Braille-Anbietern, also jetzt für in Deutschland, natürlich vor allem Ostdeutschland. Wie funktioniert das denn? Also wenn ich jetzt im Radio über den neuesten Bestseller höre und denke, den würde ich gerne mal in Ruhe in Braille lesen. Wie muss ich denn da vorgehen?
Da würden sich alle Braille-produzierenden Einrichtungen sehr freuen, wenn man sie kontaktiert. Also je nachdem, wo man so sich am liebsten hinwenden möchte, entweder ans Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen oder an die Blister in Marburg oder also an die Deutsche Blindenbibliothek oder aber eben auch an die Braille-Druckerei in Bonn. Und da kann man dann einfach hinschreiben und kann sein Buch vorschlagen, was man da gerne übertragen hätte. Und ich bin ziemlich sicher, dass man sich mit dem Vorschlag sehr gerne beschäftigen wird, weil, das darf ich sagen, die Braille produzierenden Einrichtungen kriegen in Braille immer noch weniger Buchwünsche als im Hörbuchbereich. Und das würden wir gerne ändern. Vielleicht ist ja das nächste Jahr ein Ansporn dafür. Wer weiß es. Also insofern, das ist so. Und letztlich muss man dann schauen, es gibt so einen Punkt, der für uns natürlich da ein Thema ist, wenn das jetzt, ich sag mal ganz übertrieben, das tausendseitige Buch ist, das man da vorschlagen möchte. Dann wird man sich mindestens überlegen müssen, ob man es auf Papier drucken kann. Inwieweit man es dann als Braille-Datei zur Verfügung stellen kann, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Da kann man dann sicher nochmal drüber reden. Aber auf Papier ist das für die wenigsten Menschen attraktiv. Das werden die nicht nutzen wollen. So ist zumindest unsere Erfahrung. Von daher ist das dann kein Massenprodukt. Und da würde man dann insofern Abstand davon nehmen. Aber wenn das so ein Buch ist, das irgendwie so, weiß ich, 200 Seiten hat oder so, oder auch 150 Seiten, so die übliche Seitenanzahl eines, sag ich mal, Durchschnittswerkes, dann kann man das auf jeden Fall vorschlagen und es wird bestimmt Berücksichtigung finden.
Ja, aber jetzt gibt es ja auch schon ein breites Angebot von Büchern. Wie finde ich denn raus, ob es das Buch, das ich jetzt gerne mal lesen würde, in Preil schon gibt und wie ich das wo bekommen kann?
Es gibt einen Medibus-Katalog, der wird im nächsten Jahr im Januar, genau genommen eigentlich im Februar, sollte ich besser sagen, also im Februar erneuert. Der ist momentan, muss man ehrlicherweise sagen, nicht ganz komfortabel, aber alles wird gut. Eben im Februar wird es dann besser werden. Da ist er dann für Screenreader-Nutzende auch wieder schön zugänglich, klar strukturiert und so weiter. Und über den kann man dann zum Beispiel rausfinden, wenn man ein Stichwort in die große Suche eingibt, ob es ein Buch in Braille gibt. Und da kann man dann natürlich auch lesen oder sehen, ob es das in der jeweiligen Bibliothek, in der man Mitglied ist, auch gibt. Und ansonsten, wenn es das da nicht gibt und nur in einer anderen Bibliothek verfügbar ist, kann man selbstverständlich eine Fernleihe machen. Oder man kann dann sich natürlich auch nach wie vor Braillebücher kaufen, wenn man das denn möchte. Und das mit dem Kaufen ist insofern besonders interessant, denke ich dann, zumindest machen wir die Erfahrung, wenn es um Kinderbücher geht, nämlich um Bücher, die entweder blinde Eltern mit sehenden Kindern gemeinsam anschauen möchten oder aber generell um taktile Bilderbücher. Weil gerade bei Büchern, die man mit einem Kind auf dem Schoß sitzend gemeinsam anguckt, da möchte man ja oft dann doch, dass es eben sein Eigentum ist, weil da vielleicht auch mal, ich sag mal, irgendwas draufkommt oder das Kind vielleicht mal nicht ganz so saubere Hände hat und man hat es zu spät gemerkt und so weiter. Also all diese Dinge, da möchte man dann insofern vielleicht sein eigenes Buch nutzen. Ja, und man kann natürlich auch direkt in den Katalog der Bibliothek seiner Wahl gehen. Da gibt es in den Katalogen seiner Wahl immer eine Suche, über die man eben auch Punktschriftbücher, also Blindenschriftbücher suchen kann. Und dann kann man eben auch ein entsprechendes Titelstichwort eingeben. Und was ganz, ganz wichtig ist, man kann sich natürlich auch in jeder unserer Bibliotheken telefonisch beraten lassen. Es gibt immer eine Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leserberatung. Und man kann sich da natürlich auch gezielt Titel zusammenstellen lassen. Das ist insbesondere dann interessant, wenn man gerade Brailleschrift lernt und nach kürzeren geeigneten Texten sucht. Da kann man ja auch verschieden vorgehen, sich das zusammenstellen lassen zu wollen. Je nachdem, ob man jetzt erwachsener Mensch ist oder jünger ist oder man vielleicht doch auch als erwachsener Mensch mal bereit ist, das ein oder andere Kinderbuch zu lesen, weil man es eben sprachlich einfacher findet oder man aber gerade sagt, nee, das will ich gar nicht, ich will jetzt nur den Kurzkrimi oder ich will nur die Kurzgeschichten lesen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, sämtliche Bibliotheken übertragen inzwischen ihre Werke auch ganz häufig sowohl in der eben schon erwähnten Kurzschrift als auch in der Vollschrift, sodass dann auch für erwachsene Menschen genügend spannender Lesestoff da ist, sodass man da schon sich einfach da dann auch bedienen kann und schauen kann, ob man da was für sich geeignetes findet.
Ja, ich kann das bestätigen. Also man kann da wirklich anrufen und sagen, ich würde gerne dies oder jenes lesen oder gibt es das Buch oder ne, ich interessiere mich für skandinavische Krimis oder aus der Provence und dann sind die jeweiligen Leute, die da am Telefon sind, wirklich sehr hilfsbereit und man kann zusammen gucken, was gibt es an interessanten Lesestoffen.
Ja, das ist manchmal insofern wirklich ein bisschen einfacher, weil es ist manchmal ja auch einfach übersichtlicher, wenn schnell mal jemand sagt, der das jeden Tag macht, ob das Buch sowohl in Kurzschrift als auch in Vollschrift verfügbar ist, ne? Das ist ja manchmal gerade auch bei älteren Büchern nicht so eindeutig, aber auch bei neueren Büchern sind da manchmal die Suchmöglichkeiten auch nicht so komfortabel. Da bessern wir nächstes Jahr auch nochmal nach. Und eben insofern kann man da auf jeden Fall fündig werden.
Ja, da kann man vielleicht erwähnen, der Medibus-Katalog ist also unter medibus.info zu erreichen und der neue wird ja wahrscheinlich auch an der Stelle wieder zu finden sein.
Korrekt.
Wenn man alle diese schönen Möglichkeiten aber dann auch nutzen will, dann bedeutet das ja auch manchmal oder für Menschen, vor allen Dingen, die, sag mal, durch Krankheiten, Unfall oder wie auch immer später erst die Brailleschrift lernen müssen, dass man ihnen dazu auch Möglichkeiten einräumt. Da kann man zum Beispiel sagen, dass der DBSV ja ein ausgesprochen interessantes Projekt gestartet hat, Punktum, wo zunächst einmal Lehrer qualifiziert werden, die dann auf lokaler Ebene beispielsweise bei den Ortsvereinen des Blindenwesens so Kurse anbieten können, um den Menschen, die es dann wollen, die Blindenschrift beizubringen. Und es gibt ja sogar auch einen Fernkurs, wo man versuchen will, die Blindenschrift zu vermitteln. Das scheint auch zu funktionieren. Ich habe gerade neulich einen Bericht gelesen über so ein Projekt in Großbritannien, die das ganz erfolgreich abgeschlossen haben. Also ich glaube, hier sind wir gerade mit Punktum auf einem guten Weg, viele Lehrer zu qualifizieren, Lehrerinnen natürlich auch, und das Angebot weit zu streuen, damit die Blindenschrift doch weiterhin nicht vergessen wird. Denn das ist doch bei den heutigen Möglichkeiten immer etwas, was wir im Hinterkopf behalten müssen, dass die Blindenschrift ja doch durch nur von einer relativ kleinen Gruppe von Menschen gelesen wird. Und da müssen wir darauf achten, dass wir diese Möglichkeit weiterhin anbieten.
Ja, und es ist ja in Deutschland einfach so, dass die meisten Menschen, die erblinden, auch schon älter sind. Und was ich auch selber ganz oft höre, ja, also im Alter kann man ja dann keine Braille-Schrift mehr lernen. Das ist dann zu spät. Und dem wollen wir entgegentreten. Also natürlich darf jeder Mensch selber entscheiden, ob er sich für irgendwas noch jung genug oder zu alt fühlt. Aber es ist eben nicht so, dass man es mit 70 oder auch mit 80 nicht mehr lernen kann. Es ist vielleicht schon eine Frage, wie schnell und wie sicher man in der Brailleschrift wird, wenn man im Alter damit anfängt, die zu lernen. Aber im Prinzip können doch fast alle Menschen auch in höherem Alter Brailleschrift lernen. Und wer eben am Lesen und am Nutzen von Schrift Spaß hat, sollte sich da auch nicht von abbringen lassen.
Aber man muss ja nicht hunderte von Seiten lesen wollen. Es hilft ja auch nur für den Alltag, wenn man Dinge beschriften kann in Blindenschrift, um sie schnell wiederzufinden. Was weiß ich, meine Gewürze in der Küche beispielsweise. Na, ich will ja nicht mein Essen versalzen oder verpfeffern, indem ich einen falschen Streuer greife. Und solche Dinge, solche Alltags, Tätigkeiten, die mit der Brailleschrift zusammenhängen, sind auch ganz wichtig. Und das kann wirklich, und das lernen ja auch viele. Also diese Angebote werden ja auch angenommen.
Genau, und wir bilden jetzt eben immer noch weiter Lehrkräfte aus, sodass es auch immer leichter werden sollte, bei sich in der Nähe eine Lehrkraft zu finden, wenn man Braille lernen will. Und Informationen dazu gibt es unter www.dbsv.org/. Und da gibt es noch einen Teilaspekt, eine Brailleschrift, die man auch lernen kann. Das ist nämlich die Braille-Notenschrift. Für wen wäre die denn gut?
Das ist natürlich sowohl für den Freizeitmusikbereich als auch für den Beruf sehr gut. Also für den Beruf höre ich immer von Berufsmusikern, dass die Notenschrift unverzichtbar ist. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker ist, dann kann man eigentlich ohne Noten nicht auskommen, weil ein Chorsatz lässt sich nun mal leichter überblicken sozusagen durch die Noten und lässt sich dann auch leichter in seine Einzelstimmen so zerlegen, dass man auch mit Chören daran üben kann. Aber natürlich ist es auch für die Freizeit, also einfach wenn ich hobbymäßig ein Instrument spiele, hat es nochmal ganz besonderen Reiz, ein Instrument eben entsprechend nach Noten zu können oder auch nach Noten vom Blatt im Chor zu singen. Nun ist das ja bei den Chorsängerinnen und Chorsängern immer so, ich weiß das aus eigener Erfahrung, da gibt es viele sehende Blattsängerinnen, die sind eine Katastrophe, aber es gibt eben auch viele blinde Blattsängerinnen, die sind eine Katastrophe, aber es gibt eben genau so wie bei Sehenden auch viele blinde Menschen, die eben in Chören auch gut einfach vom Blatt dann singen können. Das ist ja auch durchaus attraktiv. Und auch bei der Notenschrift gilt das, oder man sollte vielleicht sogar sagen, besonders bei der Notenschrift gilt das, was ich eben auch schon von Büchern erzählt habe. Man braucht inzwischen sehr, sehr viel weniger Zeit, um Notenschrift in Braille umzusetzen, also Werke in Braille-Notenschrift umzusetzen. Generell so eine Chorstimme, die lässt sich auch durchaus übertragen innerhalb von 2 bis 4 Wochen. Das geht schon schnell.
Ja, und es ist eben vor allem, also die Alternative ist ja, Musik nach Gehör zu lernen. Und das ist bei komplizierteren Stücken dann einfach kaum noch möglich, wenn man nicht super begabt ist, so wie Mozart oder so. Dann sind Noten schon sehr hilfreich, um sich auch eben einfach ein neues Stück anzueignen. Und ja, und Braille-Notenschrift kann man eben auch lernen. Also der DBSV bietet die Punktevollklang-Notenkurse an. Und auch beim DZB Lesen gibt es sogar Braille-Noten-Fernkurse. Also wer Musik macht und in die Braille-Notenschrift einsteigen möchte, dafür gibt es auch die passenden Angebote.
Ja, genau. Und es gibt auch ein Buch, also abgesehen davon, dass ich genau das total bestätigen kann, was du sagst, Rainer. Ich glaube, letzten Endes lernt man Noten am besten so in der Gemeinschaft. Ist ja auch nett, ne? So gegenseitig am Instrument oder mit Gesang die Noten mal auszuprobieren, je nachdem, wie man das so machen möchte und kann. Aber es gibt auch so ein Buch, das haben, glaube ich, auch sämtliche Blindenbibliotheken inzwischen, wo man dann die Notenschrift lernen kann und wo man so Hörbeispiele auf CD hat, wo man dann sozusagen das, was man da gelernt hat, auch nochmal auf so einer CD nachvollziehen kann.
Ja, genau. Also wenn man die normale Notenschrift schon kann und ja, so ein bisschen versiert ist, dann kann man es auch damit ganz gut lernen. Ja, 200 Jahre Breitschrift feiern wir nächstes Jahr und da machen wir einiges, um ja unsere geliebte Schrift auch zu würdigen. Und ein Aspekt ist, wir wollen also so viele Menschen wie möglich da einbeziehen, die uns etwas darüber berichten sollen, wie sie Breitschrift nutzen. Deswegen sammeln wir eben Beiträge zur Breitschrift. Das können also Texte sein, wo jemand berichtet. So ist das bei mir mit der Breitschrift. Das können auch ausgedachte Geschichten oder Gedichte sein. Es können aber auch Audios sein, wo jemand was liest oder erzählt, Videos, wo man dann auch irgendwas sieht oder Fotos von Aktionen, die mit Breitschrift zu tun haben. Also wir sammeln alles, was irgendwie mit Breitschrift zu tun hat und digital ist, weil wir hoffen, also in ein Projekt des DBSV mit der Europäischen Blindenunion im nächsten Jahr jeden Tag, also 365 Mal, etwas zur Breitschrift zu veröffentlichen. Also auf einer Internetseite livingbrei.eu, aber dann eben auch über einen E-Mail-Newsletter und über soziale Netzwerke. Und da können sich alle beteiligen, die Breitschrift nutzen, sogar nicht nur blinde Menschen, sondern auch Sehende, die Breit toll finden. Und das ist also ja unsere herzliche Einladung, sich daran zu beteiligen und uns etwas zu schicken. Und ja, und in Deutschland wird es auch verschiedenste Angebote und Veranstaltungen geben, online oder auch zum direkt hingehen. Vielleicht kannst du, Andrea, dazu auch noch was sagen, weil so die Idee ein bisschen auch aus Medibus kommt mit deiner Tour de Braille 2.00.
Richtig, und da wird es verschiedene Veranstaltungen tatsächlich geben. Die erste wird am 3. Januar sein. Da werden wir unseren eben schon erwähnten Braille-Download freischalten. Also da werden wir den vorführen mindestens und werden dann gucken. Wir werden auf jeden Fall in den Medibus-Bibliotheken verschiedene Lesungen anbieten und auch ganz verschiedene online anbieten. Und zwar wird es so sein, dass da jede Bibliothek dann natürlich so ihre jeweiligen Akzente setzen kann und möchte in Bezug auf Autoren, Sprecher so. Aber dann sollen natürlich auch immer Menschen beteiligt sein, die Braille lesen können und wollen und die das auch gut können und wollen. Und die sollen dann auch entsprechend etwas beitragen zu den Themen, die da in der jeweiligen Lesung angedacht sind. Und diese Lesungen werden dann mindestens medibusweit verteilt, aber die werden eben auch auf der DBSV-Plattform dann natürlich zu finden sein. Und da kann man sich dann auch auf jeden Fall informieren.
Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie gut manche Leute Breitschrift lesen können. Also auch auf diese Lesungen freue ich mich dann.
Ja, ich glaube, ein ganz großer Höhepunkt, was das anlangt, war das Louis Braille Festival dieses Jahr. Und da konnte man unglaublich viele tolle Braille lesende Menschen erleben, die also, das darf ich wohl sagen, einer sehenden Hörbuchsprecherin und einem Sehnenhörbuchsprecher aber auch wirklich in nichts nachstanden. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, also freuen wir uns auf unser Jubiläumsjahr nächstes Jahr. Mir ist vor einiger Zeit mal so ein Spruch eingefallen, den man ganz gut einstreuen kann in Gespräche. Warum ich die Breitschrift so mag, sie ist wie ich erhaben. Ja, und wer diese Erfahrung auch machen möchte, der sollte sich jetzt ganz schnell in die Breitschrift vertiefen und hineinstürzen, sie weiter nutzen oder neu damit beginnen. Und unser Jahr Preil 200 im nächsten Jahr ist ein guter Anlass dafür. Dann an alle Hörerinnen und Hörer eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und ja, auch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel mit hoffentlich viel Breitschrift.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Kümmert euch um die Breitschrift, behaltet sie in Ehren und ich wünsche allen auch von mir aus schöne Weihnachten und alles Gute für 2025, für das Breil-Jubiläumsjahr.
Ich wünsche auch allen alles Gute, ein gesundes, glückliches, fröhliches Weihnachten und ein selbiges, gutes neues Jahr und bis bald.